Sam Lagana, and you're listening to Ramley Radio, the finest podcast on the LA Rams for Germany and across the EU. Whose house? Rams house.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Ramley Radio. Wir sind in Woche 2 der NFL und das heißt, es gibt wieder eine neue Preview. Wir spielen gegen die 49ers und auch für die 49ers habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar den Lukas. Hi Lukas.
Grüß dich, servus.
Lukas, stell dich gerne mal vor, wo bist du her, was machst du da und Feuer frei.
Jo, ich bin aus Wien, also aus Österreich, und beruflich bin ich Sportredakteur bei einem Fernsehsender in Wien. Es ist im Endeffekt das Pendant zu ProSieben Max nur in Österreich, also NFL-Rechte gehabt, die letzten Jahre jetzt leider nicht mehr. Und ja, ich bin generell in der Freizeit, bin ich eigentlich, dachte, dass mein Beruf ist, viel sportlich unterwegs, mache selbst auch Sport, jetzt nicht mehr aktiv, früher Fußball gespielt. Und ja, Football, Fußball, Eishockey, vor allem jetzt wegen meinem Beruf, weil wir auch die österreichische Eishockey-Liga haben, sind so meine Fokuspunkte auch in meiner Freizeit. Und dementsprechend, wenn man über mich persönlich was wissen will, dann Sport, Sport, Sport.
klingt ja nicht verkehrt. Wie bist du 49ers-Fan geworden? Oder warum bist du 49ers-Fan geworden? Was macht die Faszination für dich aus?
Bei mir war es eigentlich so wie bei sehr, sehr vielen anderen. Du kommst halt zum Sport und siehst ein Spiel und meistens bist du dann Fan von einem der beiden Teams, das du als erstes siehst. Und bei mir war es genauso. Es war 2013 NFC Championship Game war es, glaube ich, oder Divisional, ich weiß jetzt nicht mehr, gegen die Packers. Und mein Bruder, 6 Jahre älter damals, sagt zu mir, hey, ein Freund von mir hat gesagt, wir sollen uns mal American Football anschauen. Er hat mir die Regeln erklärt, lass uns das doch mal anschauen. Und dann war Colin Kaepernick, der die Packers richtig zerstört hat. Und dadurch bin ich dann halt zu den 49ers gekommen und war eben fasziniert, Riesenfan von Kaepernick, dann den Super Bowl leider verloren. Und so bin ich dann einfach dran geblieben über die Jahre und jetzt in den letzten Jahren immer mehr Fan geworden. Am Anfang wegen Schule und so weiter wenig schauen können, aber jetzt in den letzten 4-5 Jahren extrem aktiv, und die Faszination, glaube ich, ist einfach die Geschichte, die in dieser Franchise steckt. Das sehen wir auch beim Fußball und anderen Sportarten, wenn ein Team eine Tradition hat, automatisch mehr Fans und einfach Erfolg in den 90ern und so weiter, und das zieht eben Leute an. Wie wir wissen, Erfolg ist einfach ein Magnet.
Ja, das stimmt. Du bist ja auch im Podcast-Team der 49ers Empires. Wo findet man euch? Was macht ihr so? Mach mal ein bisschen Werbung für die Empire-Jungs und Mädels.
Ja, also wir machen einen Podcast, den NEG Outside Zone Talk. Wir machen zweimal wöchentlich, also eine Preview, eine Review. In der Off-Season natürlich nicht immer zweimal wöchentlich. Wir versuchen uns da einmal wöchentlich zu melden, oder wenn es halt eben ein Update gibt, Breaking News, Nick Bose und so weiter, da sind wir meistens schon so eine halbe Stunde später schon am Mikro und versuchen was zu liefern. Und ja, überall, wo es Podcasts gibt, du wirst ja morgen auch bei uns in der Preview zu Gast sein, also hört gerne rein.
Genau, finde ich auch gut, die Interaktion zwischen den beiden Fanclubs. Macht immer sehr viel Spaß. Ein bisschen Trash-Talk gehört natürlich dazu. Ich glaube, das ist völlig normal, gerade bei der Rivalität, die zwischen Rams und 49ers herrscht. Aber insgesamt findet da doch immer ein ganz guter Austausch und eine ganz gute Kommunikation statt. Ich habe es in unserer kurzen Voranalyse, habe ich dich auch gefragt, du möchtest das Thema eigentlich nicht so gerne ansprechen. Ich musste jetzt aber leider durch. Wie siehst du denn die Situation rund um Trey Lance? Erst mit dem Hochtrade, dass man für ihn hochgetradet ist im Draft, und jetzt dann die Entwicklung bis hin zum Wegtrade zu den Dallas Cowboys.
Ja, eine sehr, sehr komplizierte Situation, glaube ich. Einfach eine Situation, die so in der NFL, in der Art und Weise einfach nicht gab. Ein Team, das eigentlich ein Contender ist, draftet an Nummer 3, sieht man jetzt nicht wirklich oft, und dann nimmst du einfach ein Projekt mit Trey Lance, was einfach nicht zum Timetable gepasst hat. Du warst ein Contender und dann nimmst du dir das größte Projekt im Draft. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war pro Trey Lance im Draft, weil ich einfach Justin Fields und Zach Wilson als Prospects gar nicht mochte. Was im Endeffekt im Nachhinein gesehen gar nicht schlecht war von der Evaluierung. Und dementsprechend war ich damit fein, und ich finde auch, der Uptrade ist völlig legitim zu der Zeit gewesen. Es war ein Risiko, und wir haben uns davor schon im Podcast besprochen und haben gesagt, hey, wir sollten jetzt einfach mal pull the trigger, machen was, wir wollen was riskieren, und das haben wir dann getan. Und dann läuft das eben nicht gut. Jimmy Garoppolo und Trey Lance hatten ein Quarterback-Competition, was ja immer wieder verneint wird in der Öffentlichkeit. Trey Lance hat es nicht geschafft, Jimmy G auszustechen, obwohl er nah dran war. Er hat dann auch immer wieder die Chance bekommen, ihn zu schlagen, hat es nicht geschafft. Dann hat Garoppolo sich verletzt, dann hatte Trey Lance die Chancen zu spielen, verletzt sich in seinem ersten Start gegen die Cardinals. In der Woche darauf hätte er wieder gestartet, hat Shannon sogar gesagt. Und eben deswegen, weil er verletzt war, musste Jimmy G starten, gewinnen, und dann gehst du wirklich auf eine Winning Streak und kommst dann in die Playoffs, und im Jahr darauf bekommt er die Chance und verletzt sich im zweiten Spiel. Im Endeffekt ist das für die 49ers einfach extrem scheiße gelaufen, und er hat die Chancen bekommen, was ja auch immer wieder in der Öffentlichkeit gesagt wird, dass er die Chance nicht hatte. Er hat die Chance bekommen, und jetzt dementsprechend kam halt ein Brock Purdy daher. Und wenn man ganz ehrlich ist und man weiß, das Business läuft eben so. Du startest jetzt den besten Spieler, und jetzt auf Upside zu gamblen, was vielleicht da ist, macht einfach keinen Sinn. Und deswegen war die Trennung jetzt einfach die beste Lösung für alle Parteien, auch wenn es nur ein Viertrunden-Pick war.
Ja, also die Geschichte ist wirklich extrem bitter, natürlich für Trey Lance, ne, zweimal verletzt, den möglichen Starting-Spot dadurch verloren, und dann kommt halt einfach Purdy als Mr. Irrelevant, und ja, man kann schon sagen, dass er da ein Stück weit rasiert hat und verhaut den Lance einfach in irgendwelche Sphären, wo der überhaupt keine Chance hat, irgendwie an den Starting-Spot überhaupt noch annähernd dran zu kommen. Aber interessant, dass du das jetzt nochmal erklärt hast. Ich finde es auch immer interessant, das von den Fans selber zu hören, wie die dazu stehen, weil ja, auf den Social-Media-Kanälen liest man ja immer viel, und viele haben da auch eine Meinung, die grundsätzlich immer auf die eine Seite bzw. auf die andere geht. Deswegen danke für den kurzen Exkurs zu Trey Lance, auch wenn du es eigentlich nicht wolltest, aber ja, war ja gar nicht so schlimm, oder?
Ja, ich kann das Thema einfach nicht mehr hören, und ich bin einfach jetzt froh, dass es vom Tisch ist, weil jetzt sind wir in der Situation, spielt Brock Purdy einmal schlecht, wirft eine Interception, heißt schon wieder, hey, Trey Lance sitzt auf der Bank und so weiter, und deswegen, ich bin froh, dass das Kapitel vorbei ist, und Trey Lance, er hat es einfach nicht geschafft, fit zu bleiben, und Availability is your best ability, wie wir wissen, in der NFL vor allem, und er hat es einfach nicht geschafft, und das ist halt schade für ihn, aber Kyle Shanahan, dem ja sehr, sehr viel vorgeworfen wurde in der Situation, einfach nichts dafür, wenn er nicht fit ist. Es ist einfach so.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir auch hier den Deckel drauf über die Personalie Trey Lance. Am zweiten Spieltag ist es natürlich ein bisschen schwer zu sagen, die Erwartungen. Nehmen wir uns nochmal kurz mit, was außer Trey Lance bei den 49ers in der Offseason noch passiert ist.
Ja, in der Offseason ging es eigentlich, die Quarterback-Situation war eigentlich, ja, so die größte Diskussion, wird Brock Purdy fit oder eben nicht, wer wird der Backup-Quarterback? Jetzt wissen wir es ja, Purdy ist fit geworden. Am Sonntag gegen die Steelers war es genau 6 Monate nach seiner Surgery, und sein Timetable war ja genau 6 Monate. Also Purdy war eben die größte Diskussion, und dann eben Sam Darnold, der competed hat mit Trey Lance und dann den Backup-Spot gewonnen hat. Ob er jetzt besser ist oder nicht von den Leistungen in der Preseason und im Camp, ist ja kritisch zu beugen, weil einfach kein Unterschied da war, meiner Meinung nach. Und in den Camp Reports von den Reportern war er auch der Schlechtere, aber ja. Und sonst in der Offseason ist wenig passiert, in der Offense ist fast gar nichts passiert. Playmaker, O-Line und so weiter ist alles gleich geblieben, außer dass Colton McKivitz Right Tackle übernommen hat für Mike McGlinchey. Und in der D-Line kam Javon Hargrave dazu, und sonst eigentlich keine wirklich großen Abgänge, außer in der D-Line-Tiefe.
Okay, dann gab es ja noch eine Vertragsverlängerung vergangene Woche. Wie stehst du zu dem?
Ich glaube, man hatte keine andere Wahl. Ich meine, du weißt es mit Aaron Donald, dem zahlst du ja auch massig Geld, aber was sollst du anderes machen? Weil, wie ich dann schon in der Fanbase-Diskussionen gehört habe auf Twitter, hey, wir können doch nicht einem Spieler so viel zahlen. Was wollt ihr denn? Was sollen wir machen? Ohne ihn sind wir kein Super Bowl-Contender, wenn wir ganz ehrlich sind. Und Nick Bosa braucht die 49ers weniger, als die 49ers ihn brauchen. Er hat alles Leverage gehabt, und dementsprechend musst du ihn bezahlen. Und was sollst du machen, wenn du ihn jetzt tradest? Tradest du erstmal einen der besten Defense-Spieler in der NFL weg, der letztes Jahr Defensive Player of the Year war, und du hast keinen direkten Ersatz, und du bist aber in einem Win-Now-Modus. was einfach absolut keinen Sinn machen würde und deswegen musst du ihm das einfach zahlen. Und Nick Bosa ist einer dieser Spieler in der NFL, wo du weißt, der wird immer hart arbeiten, der wird immer prepared sein, der wird nie eine Distraction sein im Lockerroom, der wird nie Scheiße bauen. Das ist ein Franchise-Spieler, den du die nächsten 10 Jahre im Team haben wirst und dementsprechend musst du solche Spieler einfach bezahlen.
Ja, verständlicherweise, zumal ihr ja mit Brock Purdy ein bisschen Geld einspart auf der Quarterback-Position. Deswegen kann man da so einem wichtigen Spieler, wie du so richtig gesagt hast, natürlich dann auch entsprechend mehr Geld zahlen. Ich hätte mir gewünscht, dass sein Holdout noch ein bisschen länger dauert, zumindest über die Woche 2 hinaus. Ja, hat leider nicht ganz so gut geklappt. Jetzt müssen wir uns mit ihm rumschlagen. Wie sind denn deine Erwartungen trotz der wenigen Veränderungen an die Saison gewesen? Oder sind sie immer noch wahrscheinlich nach dem 1-0 gegen Steelers?
Naja, sie sind riesig. Ich glaube, genau, ich habe es angesprochen und jeder Fan erwartet jetzt eigentlich, dass man jetzt oder im nächsten Jahr gewinnt. Man ist jetzt 3-mal im NFC Championship Game gescheitert und jetzt muss es einfach den nächsten Schritt in den Super Bowl weitergehen und dann, wenn möglich, auch nochmal den nächsten Schritt zum Sieg. Und das ist einfach, wenn man so ein Team hat, da sind die Erwartungen einfach hoch. Die größte Personalie war eben Quarterback. Was ist mit Brock Purdy? Kann er die Leistungen aus dem letzten Jahr wiederholen? Und wie wir in Woche 1 gesehen haben, da war jetzt nicht wirklich ein Drop-off zu sehen, wenn es nicht sogar vielleicht in Teilen sogar besser war. Und das war eben die Diskussion in der Off-Season. Wird Brock Purdy fit? Kann er das Level halten? Und er kann es halten und er ist fit und dementsprechend Super Bowl oder Bust in dieser Situation, muss man einfach ganz klar sagen.
Ja, absolut. Trotz des starken Kaders, den die 49ers haben und jetzt nur einem Spiel gegen die Steelers, das ihr ja gewonnen habt, gibt es so ein paar Schwächen auf Seiten der 49ers, was eher so in Richtung Rams-Sieg sprechen könnte?
Sollen wir mal Offense oder Defense machen?
Fangen wir da Offense an. Also.
Ich glaube, die größte Schwäche der 49ers Offense ist die rechte Seite der O-Line. Spencer Burford, Right Guard, hat im letzten Jahr schon gestartet, hat aber immer wieder Zeit gesplittet mit Daniel Brunskill, der zu den Titans gegangen ist und Burford ist dadurch jetzt der Fulltime-Starter und sah wirklich in Woche 1 nicht gut aus. Im Run-Blocking immer wieder Blocks verpasst und sehr, sehr viele Pressures zugelassen. Und rechter Tackle Colton McKivitz hat ja Mike McGlinchey beerbt, zu den Broncos gewechselt ist für ziemlich viel Geld, den konnte man einfach vom Cap her nicht halten und dementsprechend McKivitz, man hat eigentlich von ihm recht viel erwartet, vor allem in Pass Protection, weil er da einfach nicht so schlecht aussah und McGlincheys Schwäche war einfach die Pass Protection. Im Run Blocking hat man gesagt, ja gut, die meisten Runs gehen eh über links, das sollte jetzt nicht so ein Riesenproblem sein, aber in Woche 1 hat man schon gesehen, dass das ein Problem werden könnte über die Saison, immer wieder Blocks verpasst im Run-Game, wo dann Penetration kreiert wurde und eben auch Pressures und Sacks zugelassen. TJ Watt hatte 3 Sacks in diesem Spiel. Ich glaube, 2 waren gegen McKivitz und da waren auch noch mehr Pressures dabei und Burford auch einige Pressures zugelassen, was einige Plays zerstört hat. Und dementsprechend die rechte Seite der O-Line ist auf jeden Fall eine Chance für die Rams, weil ich glaube, wenn ich jetzt auf die Playmaker gegen die Secondary und so weiter schaue, denke ich schon, dass da die 49ers einen Vorteil haben.
Okay. Dann Schwächen Defense?
Na, Defense ist es schwer zu sagen, weil einfach Steve Wilks ist ja ein neuer Defensive Coordinator und man weiß noch nicht so ganz, was man in ihm hat, was spielt man. In Woche 1 sah es ziemlich ähnlich aus, aber man muss auch sagen, die ersten 5 Drives waren 3 and Outs. Dann war es ein 2-Minute-Drill, wo du im Normalfall nochmal softer spielst, Quarters Coverage und einfach alles underneath zulässt und dementsprechend kannst du das sehr, sehr schwer rauslesen und du bist halt im Endeffekt die ganze Zeit vorne gewesen und spielst dann halt die ganze Zeit meistens softe Zones und dementsprechend in Woche 1 kannst du da wirklich wenig Takeaways rausnehmen, aber sonst Steve Wilks ist halt schon jemand, der gerne blitzt und in Woche 1 hat er das jetzt nur am Anfang des Spiels gemacht und dementsprechend, wie man dann vorne war, eben nicht mehr und ich glaube, das ist eine Chance für die Rams, weil Stafford einfach sehr, sehr gut ist gegen den Blitz, er ist ein Veteran, er weiß, wo er hin muss mit dem Ball gegen den Blitz und das ist vielleicht eine Chance, wenn Steve Wilks blitzt oder eben Runs durch die Mitte, weil es ist doch so, dass man mit Javon Hargrave und Eric Armstead 2 Defensive Tackle hat, die ihre Stärken eher im Pass Rush haben. Dementsprechend mit der Wide 9 hast du halt viele Double Teams in der Mitte der D-Line bzw. O-Line und wenn sie nicht schaffen, konstant zu ankern und die Double Teams zu essen für die Linebacker, dann ist was im Run-Game möglich für die Rams. Und wenn du im Run-Game gegen die 49ers Erfolg hast, die Offense vom Feld hältst, dann wird Kyle Shanahan noch ungeduldiger, wenn er Possessions verliert, und wird aggressiver im Passing-Game, und dementsprechend passieren Fehler, und da könnte eine Chance der Rams liegen. Und generell im Play-Calling gegen Bootlegs und so weiter sah man am Ende der letzten Saison schon nicht gut. Also diese Easy-Throws in die Flats sind eine Möglichkeit für die Rams.
Gut, dann machen wir das Ganze umgekehrt. Stärken sowohl auf Defense-Seite und auch auf Offense-Seite. Was also für den Sieg der 49er spricht?
Ich glaube, wenn ich jetzt auf beide Seiten schaue, ist es einfach das Personal besser. Und das ist jetzt gar nicht respektlos gemeint. Ja, ja. Ich glaube, dass wenige Secondaries in der NFL gut aussehen würden gegen einen Kittle, einen Ayuk, einen Deebo Samuel, einen Juwan Jennings. Das sind einfach drei Receiver, die vor allem unterschiedliche Elemente bringen. Juwan Jennings, ein physischer Receiver, dann Ayuk, ein sehr, sehr guter Route Runner, Deebo Samuel, gut underneath, dann ein Christian McCaffrey aus dem Backfield, den musst du eben auch mal covern mit einem Linebacker und einem Safety, oder du stellst einen Corner ab, aber dann hast du eben Kittle gegen einen Linebacker oder Safety, und dementsprechend da liegt einfach ein Mismatch gepaart mit dem Run-Game, was einfach sehr, sehr gut ist, und die Rams Run-Defense, fand ich, sah jetzt vor allem in der ersten Halbzeit nicht so gut aus gegen die Seahawks, vor allem Runs zu Edge, also Outside Runs, sahen sehr, sehr effektiv aus für die Seahawks. Und in der Defense ist einfach der Pass Rush, der einfach richtig gut ist. Wenn man in dritter und lang in Passing Downs kommt, dann kann die Defense einfach Spiele übernehmen, und das haben wir gegen die Rams in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen. Nick Bosa, Javon Hargrave jetzt in diesem Jahr dazugekommen, Eric Armstead, die beide richtig gut gespielt haben gegen die Steelers, und die Steelers haben eine wirklich gute Interior Offensive Line. Und auf der anderen Seite Drake Jackson, der so ein bisschen, da hatte man Zweifel, weil der einfach nicht der beste pure Passrusher ist, der ist mehr so ein Athlet, und jetzt in Woche 1 hat man es gesehen, wie man ihn einsetzt, viele Stunts, und dementsprechend kann er seine Athletik dann ausspielen und hatte dann, glaube ich, auch 3 Sacks. Ich weiß jetzt nicht, ob ihm einer weggenommen wurde, weil eins war ziemlich klar, ob es ein TFL ist, beziehungsweise ein Sack oder ein Yard Gain, und dementsprechend da sehe ich einfach den Vorteil in der D-Line, und dann mit Fred Warner und so weiter ist halt auch eine sehr, sehr gute Linebacker-Gruppe, und Pässe über die Mitte, die Stafford ja sehr, sehr gut gehittet hat in Woche 1, sollten weniger gut möglich sein in diesem Matchup.
Okay, also um konkret zu werden, Offense-Coordinator bist du jetzt, dein Gameplan als Offense-Coordinator der 49ers, um die Rams zu schlagen?
Ich finde es immer schwer, weil im Endeffekt kann man ja immer das Gleiche sagen. Ja. Du willst laufen und du willst aus diesen Passing Downs draußen bleiben. Im Endeffekt, wenn ich jetzt konkret auf was eingehen wollen würde, würde ich sagen, Outside Runs, einfach weg von Aaron Donald auch ein bisschen. Und das hat ja gegen die Seahawks. Also die Seahawks sind ja effektiv zur Outside gelaufen. Ja. Und kurze Pässe waren ja in der ersten Halbzeit auch ganz gut möglich. Dann wurden die Rams, finde ich, ein bisschen aggressiver in der zweiten Halbzeit und dementsprechend weniger easy Würfe für Geno Smith, und dann auch die Tackle-Situation bei den Seahawks, und Smith hat halt auch einfach die Würfe nicht angebracht, die da waren. Und dementsprechend zu Outside-Rennern und vielleicht auch ein bisschen mehr tiefer, weil man hat gegen die Steelers gesehen, man hatte Probleme in der Protection, viel Kurzpassspiel, und ich denke, wenn man Aaron Donald geblockt bekommt, sollte Zeit da sein in der Pocket, auch für das ein oder andere Shotplay, wenn die Rams runtergehen, um den Run zu stoppen, um die kurzen Pässe wegzunehmen, und dementsprechend sehe ich da die Chancen in der Offense.
Okay, und Defense Coordinator?
Ja, wenn der Run gestoppt wird, also die Early Downs sind sehr, sehr wichtig, weil dann kommst du eben in diese Passing Downs, nicht blitzen, form and rush gegen Stafford, und lass die D-Line einfach Arbeit machen, und dann wird Nick Bosa, Eric Armstead oder Javon Hargrave, einer davon, wird schon schnell durchkommen, und gib Stafford einfach nicht diese easy Würfe, diese Blitzes, wo er weiß, was kommt, verwirr ihn, bring immer wieder was anderes, nicht unbedingt immer die gleiche Coverage spielen, rotier die Safeties und so weiter, versuch einfach, dass Stafford nochmal einen extra Blick werfen muss, um sicher zu gehen, ob das wirklich die Coverage ist, dass er den Ball länger halten muss und damit der Pass Rush dann einfach seine Arbeit machen kann.
Okay, klingt jetzt nicht so aussichtsreich für die Rams, aber das liegt ja in der Natur, wenn die 49ers gegen Rams in der Regular Season spielen. Das ist ja so, ist ja unser Kryptonit. Ich würde mir einen Sieg in der Saison gegen die 49ers mal wieder wünschen, aber gut. Players to watch. Einen auf der Defense-Seite, einen auf der Offense-Seite. Auf wen müssen die Rams aufpassen?
Schwer, jetzt da einen zu nennen in der Offense. Ich finde, wenn ich jetzt Christian McCaffrey sage, wäre es sehr, sehr langweilig. Deswegen sage ich jetzt einfach Deebo Samuel, weil er
so
gegen die Rams immer so sein bestes Spiel gefühlt hatte. Und dementsprechend, ich glaube, Deebo Samuel wird motiviert sein. Kyle Shanahan weiß, Deebo gegen die Rams, das funktioniert schon ziemlich gut. Und dementsprechend, Deebo Samuel ist so ein Player to watch, aber Brandon Ayuk muss man natürlich auch nennen, der hat sich so, so stark verbessert in den letzten Jahren, in jedem Jahr einen Jump gemacht und der ist einfach im Pass-Game, was Route Running und so weiter angeht, so gut mittlerweile und jetzt hat auch mal wirklich auch geile Catches gehabt, wie zum Beispiel der gegen Patrick Peterson, das war wirklich tight Coverage, der da in den letzten Jahren immer mal wieder gedroppt und jetzt ja, hat er einen geilen Catch gehabt und einfach auch ein geiler Run-Blocker, wenn man es gesehen hat, den langen Run von Christian McCaffrey, wie er da Downfield blockt und den Safety so richtig auf den Arsch packt und das schon mega anzusehen von Brandon Ayuk einfach im Pass und im Run-Game.
Und auf der Defense-Seite, auch da ist es schwierig, ich weiß.
Es ist schwer. Ich würde mal einen Spieler nennen, der jetzt nicht unbedingt positiv herausstechen könnte, sondern vielleicht auch eine Chance, die ich vergessen habe zu nennen, ist die Nickelback, also Slot-Cornerback-Position der 49ers. Ist ein bisschen so, ja, man weiß nicht so ganz, was man hat. Man hat Isaiah Oliver geholt in der Offseason. Der war dann nicht so gut im Camp und in der Preseason immer wieder gestruggelt, im Pass-Game vor allem. Dann hat man plötzlich vor der ersten, im ersten oder im zweiten Preseason-Game oder im dritten sogar, hat man plötzlich D'Amador Lenore, der eigentlich der Outside-Cornerback ist, in den Slot gestellt, einen anderen Cornerback, also Ambry Thomas, spielt jetzt Outside und dann ist man wirklich so in die Saison gegangen und in der Halbzeit hat man es dann rotiert, weil eben Ambry Thomas Outside-Probleme hatte, Lenore ist wieder nach außen gegangen. Isaiah Oliver kam rein, hat eigentlich einen guten Job gemacht gegen die Steelers, aber das ist so vielleicht eine Chance, beziehungsweise eine Position, wo man als Rams-Fan ein Auge drauf haben kann, weil da liegt eine Chance, wenn Lenore im Slot spielt, dann eben Ambry Thomas oder wenn Oliver im Slot spielt, dann euer Slot-Receiver oder Tight End Higby, wenn der da matched up ist gegen Isaiah Oliver. Das ist auf jeden Fall eine Chance für die Rams und ein Spieler, auf den ihr achten solltet, ist Drake Jackson, weil er einfach bei Stunts und so weiter, haben wir jetzt gesehen, auch im letzten Jahr und jetzt gegen die Steelers mit seinen 3-6, ist er einfach brandgefährlich, der ist einfach so athletisch, das ist unglaublich und sein Closing Speed ist so stark, dass man auf den unbedingt aufpassen sollte, weil der geht dann einfach unter, wenn du auf die anderen Spieler in der D-Line schaust.
Alles klar. Dann Injury Report, wie schaut es da bei euch aus? Sind Spieler verletzt und können sie gegen die Rams spielen?
Injury Report, ja, kennt man so nicht bei den 49ers, aber da steht momentan niemand drauf. Also Kittle und Javarius Ward waren gegen die Steelers fraglich, also questionable, haben beide gespielt. Kittle sah nicht ganz so fit aus, Javarius Ward mit einer Interception sah gut aus, gutes Spiel gemacht und ja, Kittle wird nur immer fitter, je mehr Zeit er bekommt und der Einzige, der sich im Spiel gegen die Steelers verletzt hat, im Endeffekt wurde gebencht, aber er hat sich auch eine Concussion geholt, wurde dann gecleared, kam trotzdem nicht mehr rein, Ambry Thomas, aber ist eben auch gecleared worden zum Ende des Spiels, dementsprechend sollte er fit sein, aber ja, es kann ja immer was passieren im Training, dementsprechend ist es Mittwoch und wir wissen nicht, was in den letzten Tagen passiert ist.
Genau. Gut, wenn du dir einen Spieler der Rams aussuchen könntest, welchen würdest du dir nehmen?
Also wenn ich jetzt nicht ganz dumm bin, sage ich Aaron Donald.
Diese Antwort wird dich wahrscheinlich nicht überraschen.
Hat da jemand schon jemals was anderes gesagt?
Ja, ab und zu mal. Als Ramsey noch da war, wurde Ramsey ein bisschen genannt und Cooper Kupp ist auch so ein Ding.
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt sogar wählen müsste, natürlich das Einfachste wäre Aaron Donald, aber da würde ich vielleicht sogar Matthew Stafford nehmen, weil einfach ein Wett, ich bin ein riesen Brock Purdy-Fan, ich bin Believer in ihn, ich weiß, was er, ich habe so viel Gutes gesehen von ihm, aber ich glaube schon, dass Stafford nochmal ein Upgrade ist und dass die D-Line so und so schon richtig gut ist, dementsprechend würde ich sogar vielleicht Matthew Stafford sagen.
Okay, interessant auf jeden Fall. Also ich habe gute Kontakte zu Les Snead, kann ja mal vermitteln, vielleicht ist da was drin für einen Austausch oder so.
Ja, Stafford eher zu den Jets, würde ich sagen.
Ja, das wurde schon abgelehnt.
Ja, aber vielleicht, mal schauen. Ja,
mal gucken. Also ich bin froh, dass wir ihn haben. Also, ne? Dann noch zum Schluss, Tipp für Spiel, wie geht's aus?
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, obwohl wir so oft gegen euch gewonnen haben, bin ich in kein Spiel gegangen mit einem guten Gefühl. Ich war immer so, ja, es ist ein gutes Matchup für uns. Vor dem NFC Championship Game zum Beispiel hatte ich ein besseres Gefühl als vor Woche 18, aber auch nicht besonders gut. Und dieses Mal ist es so auch so zwiegespalten. Ich bin da so, hey, wenn wir unser Spiel spielen, sollten wir das schon gewinnen. Aber trotzdem in der NFL, es ist Any Given Sunday, es ist ein Divisional Matchup. Die Seahawks haben auch verloren gegen die Rams. Das ist ein guter Warnschuss auch fürs Team, damit man den Gegner nicht unterschätzt. Ich meine, wenn man so oft gegen ein Team gewinnt, liegt das in der Natur der Sache, dass man vielleicht mal ein bisschen lockerer rangeht. Aber es ist eine Rivalry und das Spiel in Woche 1 hat sicher den Spielern auch geholfen. Dementsprechend, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich natürlich auf einen Sieg tippen, einfach weil die 49ers in der Favoritenrolle sind. Aber mein Gefühl ist jetzt neutral. Ich bin jetzt nicht super überzeugt, dass wir gewinnen, aber positiv würde ich sagen.
Das überrascht mich, muss ich ehrlich sagen. Gerade mit der Vorgeschichte, dass die Rams halt der Krypto oder die 49ers der Kryptonit der Rams sind. Also bin ich echt ein bisschen überrascht mit der Aussage.
Es sieht bei uns im Fanclub auch, glaube ich, anders aus und generell bei den Fans. Und das hat uns doch ein bisschen auch. Hat mich auch sehr, sehr genervt vor dem NFC Championship Game, weil da viel kam, ja, we own the Rams, und ich so, bitte, seid einfach leise. Es ist einfach die NFL, jeder kann jeden schlagen, und ich habe so oft erlebt in meinem Leben beim Fußballspielen, dass wir einen Gegner unterschätzt haben und dann verloren haben oder unentschieden gespielt haben, was uns dann die Meisterschaft gekostet hat. Dementsprechend unterschätze ich generell so gut wie nie einen Gegner. Und es ist eher vielleicht so mein Gefühl, und weil ich auch einfach generell jemand bin, der vielleicht ein bisschen negativ ist als der Konsens.
Okay. Gute Einstellung auf jeden Fall. Also mir ging es damals so, als wir gegen euch in den Playoffs gespielt haben, ich habe gewusst, wir werden nicht dreimal in der Saison von den 49ers besiegt. Und naja, so ist es dann halt auch Gott sei Dank in dem Fall eingetreten. Dann sind wir soweit durch. Danke, Lukas, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne.
Du kannst gerne nochmal Werbung machen für dich, fürs Empire, und du hast die letzten Worte.
Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich schon, wenn du morgen bei uns zu Gast bist. Und ja, Podcast, überall, wo es Podcasts gibt, gerne reinhören, auch bei unserer Preview, unserer Review zum Rams-Spiel, oder generell, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich reinhören und schaut auf unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind sehr, sehr aktiv, vor allem auf Instagram, und posten auch immer wieder Artikel auf unserer Website, Previews zu den Spielen. Das ist dann eher so mein Job. Gegen die Steelers habe ich auch 3000 Wörter geschrieben, Stärken der Steelers, Schwächen der Steelers, Run-Game analysiert, einfach das Scheme, Pass-Defense, was machen sie mit bestimmten Spielern wie Minka Fitzpatrick und so weiter. Also sehr, sehr taktische Analysen, vor allem, das wird es diesmal nicht geben, es tut mir leid, ich komme einfach nicht dazu, das jede Woche zu machen, vor allem nicht bei Division-Gegnern. Und dementsprechend schaut einfach, folgt uns auf Instagram, Twitter, wir heißen überall 49ers Empire GER. Und in Frankfurt werden wir sein beim Colts Patriots Spiel, haben wir eine Bar gemietet. Ist natürlich jeder herzlich willkommen, einfach mal vorbeizuschauen. Ich meine, wir sind zwar ausgebucht, mit 150 Leuten sind es, glaube ich, aber gerne vorbeischauen. Und wenn ihr einen Fan von uns seht, grüßt uns. Wir sind alle sehr, sehr offen, auch wenn es eine Rivalry ist. In Deutschland ist Football doch immer noch Family, so ein bisschen, auch wenn es manchmal nicht so wirkt.